Tech und Rara.
Ich arbeite mit der Annahme, dass Zukunft einerseits nicht prognostizierbar ist, zumindest die spannenden Aspekte. Ich kann natürlich prognostizieren, wann morgen die Sonne aufgehen wird. Völlig klar.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Was Menschen machen werden, gerade im Miteinander, das ist üblicherweise sehr schwer zu prognostizieren, aber auch beeinflussbar von uns Menschen.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich in diesem Podcast einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche rauszufinden, wie der jeweilige Bereich funktioniert, welche Fragen man sich stellen muss und ja, einfach so ein bisschen zu verstehen, was die Person macht und worin sie sich auskennt. Und natürlich auch immer ein bisschen die Frage, welche Rolle spielen Technologien da drin. Ansonsten wäre es ein bisschen unsinnig, dass dieser Podcast Tech und Trara heißt. Dann müsst ihr einfach nur Trara heißen, was auch ein cooler Podcast wäre. Diese Woche habe ich mich mit Stefan Bergheim unterhalten. Der ist, man könnte sagen, Experte für Zukünfte und dafür, sich über Zukünfte Gedanken zu machen. Und darüber habe ich mit ihm auch gesprochen, wie man das macht, warum man das tun sollte und vor allen Dingen, wie auch so der Vorgang dabei ist, weil er hat eben auch so dieses Konzept der Zukünfte, Labore. Warum ist das Ganze eigentlich im Plural? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Und genau, wie kann man sich darüber strukturiert Gedanken machen? Was bringt einem das? Und das war sehr spannend, weil ich ihn auch einfach gebeten habe, das doch mal bitte mit mir durchzuführen, so ein Mini-Zukunftslabor. Und ich glaube, da kriegt man einen sehr guten Eindruck davon, was das alles bringt. Weil ich finde, wenn man so über Future oder Zukünfte redet, das ist schnell sehr abstrakt und man hat schnell das Gefühl, ja, ihr komischen Startup-Heinis macht das und warum sollte man das tun? Aber so ist es halt eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das merkt man in dieser Folge ganz cool, worum es dabei eigentlich geht und dass das tatsächlich ziemlich cool sein kann. Also sehr, sehr empfehlenswerte Folge. Stefan, sehr empfehlenswerter Typ und jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Stefan Bergheim. Schön, dass du da bist.
Wunderbar, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, weil wir heute über ein Thema sprechen, das wir im Podcast ja schon mal angeschnitten haben. Und heute gehen wir da, würde ich fast sagen, nochmal ein bisschen allgemeiner, ein bisschen wissenschaftlicher rein und beschäftigen uns mit dem Thema Zukünfte. Nicht nur der Zukunft, sondern Zukünfte. Und dafür bist du Experte. Du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr, sehr lange mit. Hast ja aber eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch einen anderen Background. Also kommst ja eigentlich eher aus der Wirtschaft sozusagen, aus der Volkswirtschaftslehre. Und wieso hast du dich dann dazu entschieden, mit dem Thema Zukünfte dich stärker zu befassen?
Ja, im Prinzip hat ja Wirtschaft auch ganz viel mit Zukunft zu tun. Wenn ich was baue, wenn ich was investiere, wenn ich ein Haus baue oder eine Fabrik baue, dann investiere ich in die Zukunft. Dann habe ich eine Vorstellung davon, warum mache ich denn das? Was könnte hinten rauskommen für mich? Und ich habe in Banken gearbeitet. Da wurde mit Zinsen gearbeitet. Die haben was mit Zukunft zu tun. Die sollten wir prognostizieren als Volkswirte. Das war mein erster Zugang zu Zukünften, wo wir dann eben Zentralbankzinsen, Europäische Zentralbank prognostiziert haben, Wirtschaftswachstum fürs nächste Jahr, Inflationsraten fürs nächste Jahr. Das ist eine Form des Umgangs mit Zukunft. Und über die Jahre bin ich dann ein bisschen breiter gegangen, habe mich dann auch mit wünschenswerten Zukünften beschäftigt. Wie sieht es denn aus, wenn es richtig gut ist? Und so ist das Spektrum immer weiter aufgegangen und die Methodenvielfalt halt immer weiter zugenommen. Und ich habe mich dann eben mit diesem Plural, mit Futures im Englischen und Zukünften im Deutschen beschäftigt und Zukünftebildung und bin in den Kontext reingekommen.
Okay. Und ich mag das ganz gerne, in das Thema so ein bisschen mit einer ganz blöden Frage einzusteigen, die einmal so richtig so die Grundlage setzt. Und zwar wäre das tatsächlich die ganz einfache Frage, wie definierst du Zukunft? Was ist das eigentlich? Dass wir einmal wissen, wir reden vielleicht, weil manchmal ist es ja so, dass es auf einer methodischen Ebene nochmal was anderes heißt als irgendwie im Sprachgebrauch. Was ist Zukunft für dich?
Ja, immer gut, Begriffe zu definieren, bin ich ein großer Fan davon. Von daher, es gibt auch gar keine blöden Fragen, mehr oder weniger hilfreiche Fragen. Das ist eine ausgesprochen hilfreiche, sinnvolle Frage. Also Zukunft ist im Singular gesehen zunächst mal einfach das Später. Das, was noch nicht ist, im Unterschied zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber sie ist natürlich auch etwas, mit dem wir uns irgendwie die ganze Zeit beschäftigen. Wir haben alle ein Interesse an Zukunft, weil wir da den Rest unseres Lebens alle verbringen werden. Deshalb ist es wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Vielleicht auch umgekehrt definiert, was es nicht ist, Zukunft. Es ist ganz klar nicht ein Ort, wo ich hinreisen kann, wo ich mich umgucken kann und Bilder machen kann und sagen kann, okay, so sieht die Zukunft aus und diese Informationen mit in die Gegenwart zurückbringen. Das funktioniert nicht. Mhm. Aber Zukunft ist natürlich eine riesen Projektionsfläche, auf die wir unsere Hoffnungen, unsere Ängste, unsere Wünsche, unsere Erwartungen, alles drauf projizieren. Von daher, wie gesagt, etwas, mit dem wir uns alle beschäftigen, mindestens mal im Singular und dann gern auch im Plural.
Ja, ja, das ist ein ganz gute Überleitung, weil das Thema, also ne, du sprichst ja auch immer von Zukünften und wir haben ja auch vorher so ein bisschen gesprochen und da war ja auch ziemlich schnell klar, naja, man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Jetzt wäre meine Frage, warum, also glaubst du, dass, das jetzt driften wir kurz ein bisschen ins Philosophische, aber glaubst du denn, also das Zukunft ist ja was sehr Offenes, also wir wissen ja nicht genau, was passiert.
Genau.
Glaubst du, dass es trotzdem schon irgendwie bestimmt ist, was kommt und wir sind einfach nur zu blöd, es als Menschen irgendwie zu sehen? Oder glaubst du, es ist tatsächlich eine Sache, wo die Würfel einfach noch nicht gefallen sind?
Also das Erstere würde ich nicht ausschließen, habe ich aber bisher noch keine Belege dafür gefunden. Wer weiß, ich hoffe es auch nicht, weil sonst Zukunft natürlich, also auch selbst wenn wir nicht, selber nicht wüssten, wie sie sein wird, sondern wenn da irgendwas Großes schon entschieden hätte, was mit uns passieren würde, dann hätten wir überhaupt keinen Handlungsspielraum. Das fände ich jetzt eher traurig. Also dann, es gab ja mal diesen Film, wo so gespielt wurde, dass von außen das alles gesteuert wurde. Nee, also das glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Das ist nicht meine Grundannahme. Ich arbeite mit der Annahme, dass Zukunft einerseits nicht prognostizierbar ist, zumindest die spannenden Aspekte. Ich kann natürlich prognostizieren, wann morgen die Sonne aufgehen wird. Völlig klar. Und ich kann prognostizieren, was passiert, wenn ich beim Auto aufs Gaspedal drücke. Das sind mechanische, physische Komponenten. Aber was Menschen machen werden, gerade im Miteinander, das ist üblicherweise sehr schwer zu prognostizieren, aber auch beeinflussbar von uns Menschen. Ne? Das ist ja genau das, was wir tun. Und daran arbeiten wir, zu gucken, wie können wir Menschen einladen, sich eben bewusster mit Zukunft zu beschäftigen und miteinander daran zu arbeiten.
Okay. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, auch nachdem ich mich jetzt ja auch im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt habe, dass eigentlich jede mögliche Zukunft und also ne, die Summe aller Zukünfte sozusagen, dass es da eigentlich immer um so Wahrscheinlichkeiten geht. Ne? Also jetzt, wenn wir bei dem Sonnenbeispiel bleiben, das wäre ja eine Prognose und für die gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und die ist ja zumindest mit den Daten, die wir so haben, auch relativ hoch. Also wir können ja mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, aber wir können ja auch nicht ausschließen, dass morgen die Sonne nicht aufgeht.
Genau, das können wir nicht 100% ausschließen, wie wir auch nicht ausschließen können, dass uns eine höhere Macht komplett kontrolliert und das alles schon vorbestimmt hat. Das kann ich nicht wissen, kann ich nicht ausschließen. Die Erfahrung ist halt, dass die Sonne mal aufgegangen ist und deshalb gehen wir davon aus, dass es weiterhin so sein wird. Das ist völlig klar. Und damit versuchen wir dann auch weiterzuarbeiten.
Genau. Und warum ist es jetzt so wichtig, dass wir von Zukünften sprechen? Also warum ist dieser Plural so entscheidend? Auch für das, was du tust. Ich habe jetzt auch dein Buch gelesen. Das heißt übrigens Zukünfte offen für Vielfalt, das Handbuch für den klugen Umgang mit dem Später, kann ich sehr empfehlen. Und da wird ja auch ganz klar gesagt, es geht um Zukünfte. Warum ist dieser Plural so entscheidend?
Genau, es geht um den Plural zunächst mal ganz schlicht, weil jeder von uns natürlich Vorstellungen von Zukünften hat. Jeder von uns hat eine Idee davon, wie er oder sie gerne leben möchte, also wie eine wünschenswerte Zukunft aussieht. Vielleicht auch mehrere Möglichkeiten, die wir haben. Ich könnte mir dieses vorstellen, ich könnte mir aber auch jenes vorstellen. Das sind ja schon mal zwei Vorstellungen. Dann haben wir Vorstellungen davon, was wir erwarten, was andere tun werden oder was so passieren wird. Also eben nicht nur die ganz simplen, wie ob die Sonne aufgeht, sondern auch andere Erwartungen auch über andere Menschen. Also wir haben wünschenswerte Zukünfte, jeder von uns hat Zukünfte, die man erwartet, jeder von uns hat Zukünfte, die man auch für möglich erachtet, wo man noch gar nicht genau weiß, will ich das nicht. Also schon jeder von uns hat viele Zukünfte in seinem Kopf, in seiner Vorstellungskraft. Ja, und dann deine Zukunft und meine Zukunft und die von den Zuhörenden, das sind ganz, ganz viele Zukünfte, die da draußen präsent sind in der Gegenwart. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, wie wir auch arbeiten. Wir versuchen ja nicht zu verstehen, wie genau die Zukunft sein wird in 20, 30 Jahren, sondern wir versuchen, das sichtbar zu machen und mit dem zu arbeiten und das auch zu ergänzen, zu erweitern, neue Perspektiven zu ermöglichen, was wir heute schon haben. Weil das ist das Einzige, was wir über Zukunft wissen können. Wie gesagt, wir können nicht hinfahren, aber wir können heute schon unsere Vorstellungen davon sichtbar machen, die Annahmen, die da dahinter liegen. Warum wünschst du dir das? Warum erwartest du das? Weil es halt gestern ist halt die Sonne auch aufgegangen. Deshalb erwarte ich es heute auch. Und ich kenne nur Leute, bei denen das auch der Fall war. Alles gut. Aber es gibt auch genügend Dinge, die menschengemacht sind, die wir für gegeben annehmen, wo wir aber doch durchaus in der Lage sein sollten, das auch mal anders zu machen oder zumindest mal anders zu denken.
Ja, also ich meine, das ist, wir leben ja auch jetzt gerade, also heute ist der 15. März, das heißt, wir leben ja auch gerade in einer Zeit, wo das ja, wo diese Zukunft, die wünschenswerte Zukunft und vielleicht für viele Menschen auch die wahrscheinliche Zukunft ein bisschen überworfen wurden, ne? Also ich meine, ich zum Beispiel, mein ganzes Leben lang gibt es in Europa nur Frieden. Und natürlich ist so ein, das mag auch ein unterbewusster Prozess gewesen sein, aber natürlich ist ja ein Teil von mir auch davon ausgegangen, dass das wohl so bleiben wird, weil es war immer so, ich wünsche mir das natürlich, also habe ich es irgendwo auch erwartet und jetzt ist das so ein bisschen geclashed und auf einmal ist das nicht mehr so und das ist ja eigentlich dann doch genau dieser Moment, wo man vielleicht auch nach dem Warum fragen kann, oder?
Ja, total. Ich meine, das ist natürlich aus der Zukunft, Bildung, Forschung herausgesehen, auch schon Corona war ja auch so ein Ereignis, wo plötzlich Dinge, die wir für gegeben angenommen hatten, plötzlich nicht mehr stattgefunden haben. Und für uns, ich meine, die Menschen in der Ukraine sind natürlich noch viel, viel härter davon betroffen. Da sind Zukünfte plötzlich in Rauch aufgegangen und die existieren einfach nicht mehr. Das kann von einem Tag auf den anderen, kann sich das radikal verändern. In dem Fall, weil eine Person meint, ihre eigene Zukunftsvorstellung durchsetzen zu müssen und allen anderen aufdrücken zu müssen. Ja. Also das ist dort natürlich ganz extrem, aber auch für uns, auch für mich, als jemand, der sich seit 25 Jahren mit Zukunften beschäftigt, ich habe mir sowas nicht vorstellen können. Ich war noch bei der Bundeswehr in den 80er Jahren, ich habe so ein bisschen Ausläufer des Kalten Krieges noch miterlebt, aber ich habe mich einfach daran gewöhnt und da eingerichtet, dass wir Frieden in Europa haben. Ich habe sowas, es war außerhalb meiner Vorstellungskraft, obwohl ich genau damit immer arbeite. Ich sage unseren Teilnehmenden von unseren Veranstaltungen immer, probiert doch mal, trainiert doch mal eure Vorstellungskraft, probiert doch mal anders über euer Thema nachzudenken. Und Peng erwischt uns sowas und wir haben es noch nicht mal angedacht. Es geht auch nicht darum, ob wir das für wahrscheinlich genau erachten, dass sowas passiert. Es geht nur erstmal darum, ob es denkbar ist für uns. Das ist schon mal ein großer Schritt. Und Wahrscheinlichkeiten können wir eh kaum zuordnen. Darum geht es auch nicht in der Zukunftsforschung. Das geht in der Risikoanalyse, da geht es um Wahrscheinlichkeiten, aber nicht in der Zukunftsforschung.
Also es geht eher darum, auch bei der Zukunftsforschung und auch bei den Methoden, über die wir gleich noch sprechen werden, darum, dass man das Wort denkbar eigentlich ganz schön, also dass man praktisch sein Gehirn dazu bringt, in gewisse Bereiche zu gehen, in die es normalerweise nicht gehen würde. Kann ich mir das so vorstellen?
Genau, also wir haben, wie gesagt, alle Bilder von Zukünften in unserem Kopf und die sind zum Teil vielleicht auch ein bisschen eingefahren und weil wir eben so aufgewachsen sind, darum geht es ja eben auch herauszufinden, warum stellt sich der Moritz vor, dass es in Europa nur Frieden gibt? Weil er nur Frieden erlebt hat, weil er sich vielleicht auch wünscht, gehört auch mit dazu. Und dann natürlich unangenehm, ja, wie sähe es denn aus, wenn es keinen Frieden gäbe? Dann kann man natürlich auch überlegen, mache ich mir da Pläne dafür? Überlege ich mir, wie gehe ich dann damit um? Oder zumindest mal, und wir wollen natürlich auch nicht in eine Depression jeweils hineinrutschen durch immer nur negative Gedanken, aber es gibt ja auch positive Gedanken. Also mal ein anderes Beispiel, um mal von der Kriegssituation wegzukommen. Wenn wir zum Beispiel über Bildung sprechen. Wir kennen seit 200 Jahren, kennen wir halt die Institution der Schule. Und wir setzen Bildung mit Schule gleich. Und das wäre eine Einladung, mal drüber nachzudenken, wie könnte denn Bildung aussehen ohne Schulen? Ne? Auch nicht, dass ich Schulen abschaffen möchte oder sowas, sondern einfach mal, um die Kreativität ein bisschen anzustopsen, mal mit einer anderen Zukunft zu denken.
Kann ich mir das dann so verstehen, also in dem Moment, wo ich mich sozusagen jetzt mit möglichen Zukünften beschäftige, also meine gewisse Dinge denkbar mache, die vorher für mich nicht denkbar waren, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie Sachen verhindert, also das, glaube ich, wäre auch wahrscheinlich ein schwieriges Gebiet, jetzt reinzugehen, zu sagen, ja, dann hätte man vielleicht die Corona-Pandemie verhindern können oder man hätte jetzt den Krieg verhindern können, aber sondern es geht eher darum, sich sozusagen eine also so verstehe ich das zumindest, korrigiere mich gerne, sich so eine Basis zu schaffen, die Zukunft, die dann kommt, die dann eintritt, also die dann zur Gegenwart wird, die irgendwie zu gestalten? Geht es darum, sich darauf vorzubereiten?
Es geht um alles. Also man kann natürlich auch versuchen, wenn man feststellt, hoppla, da ist eine Zukunft, die mag ich so ganz und gar nicht und viele andere auch nicht. Dann kann man schon versuchen, gemeinsam Kräfte zu mobilisieren, um diese Zukunft zu verhindern. Das geht auch. Man kann natürlich nicht, es gibt keine Garantien, dass einem das gelingt, diese Zukunft zu verhindern. Es gibt keine Garantien, dass wir immer in einer wünschenswerten Zukunft. Also das ist das eine. Das andere ist, sich vorzubereiten auf verschiedene Zukünfte. Und da gab es ja immer wieder, das kommt dann natürlich hinterher, dann wird das alles sichtbar, gab es ja immer Warnungen auch vor Corona, wir müssten mehr Schutzausrüstungen auf Lager legen und sowas. Ja, das hätte man sicherlich machen können. Die Herausforderung ist natürlich, es gibt so viele Dinge, vor denen gewarnt wird, dass wir nicht für alles vorbereitet sein können, komplett. Das können wir nicht alles durchdacht und zu Ende uns geschützt haben. Das wird nicht funktionieren. Insofern ist das was, es ist trotzdem möglich, so zu arbeiten. Und das Entscheidende ist aber, einfach sich mal darüber Gedanken gemacht zu haben, um dann auch die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu verstärken. Wenn ich mal darüber nachgedacht habe, dass sowas passieren könnte, dann sehe ich ganz andere Dinge, als wenn ich darüber nicht nachgedacht habe. Ich nehme ganz andere Dinge wahr und kann die dann wiederum in meine Entscheidungsprozesse in der Gegenwart mit einfließen lassen. Diese Informationen.
Und das ist wahrscheinlich dann auch gar nicht immer was super bewusst passiert, sondern was dann wahrscheinlich auch sich so ein bisschen ins eigene Denken so einschleift, ne?
Je nachdem. Es hängt ein bisschen davon ab, wie intensiv betreibe ich das Ganze. Am Anfang brauche ich vielleicht immer mal wieder eine Erinnerung. Aha, guck mal, da ist eine Bildungseinrichtung oder da passiert Bildung ohne Schule zum Beispiel. Ach, gucke mal, da hatte ich doch mal drüber gesprochen. Jetzt sehe ich sowas. Vorher hätte ich das vielleicht nicht wahrgenommen oder hätte nicht wahrgenommen, dass da gar keine Schule dahinter steht oder nicht wahrgenommen, dass da Bildung stattfindet. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber es kann schon sein, dass man dann, nochmal so, also diese Aha-Erlebnisse, die kommen da immer und immer wieder vor.
Okay. Ja, ich habe da, die Fragen kamen gerade so ein bisschen aus der Ecke, dass ich, also ich habe das jetzt für mich gerade im Kopf so ein bisschen in so zwei Seiten eingeteilt. Es gibt einmal dieses, ich beschäftige mich mit Zukünften im Hinblick darauf, dass ich positive Dinge gestalten möchte, dass ich neue Dinge irgendwie ermöglichen möchte. Das war ja so das Beispiel Bildung. Und dann gibt es aber ja auch diese Brille, dass ich Katastrophen nicht vorhersehen möchte, aber zumindest mir dessen Eintreten oder die Möglichkeit dessen Eintreten bewusst machen möchte und versuche irgendwie die auf einer gewissen Ebene vorzubeugen. Und da hatte ich jetzt so diesen Eindruck, dass das vielleicht ja auch, wenn man das zumindest, also das ist auf jeden Fall sehr viel Gleichgewicht erfordert, weil es macht wahrscheinlich sehr viel Sinn, wenn das auf einer institutionellen Ebene passiert, also wenn sich irgendwie ein Staat mit gewissen Szenarien beschäftigt oder auch ein Unternehmen auf einer wirtschaftlichen Ebene mit gewissen Szenarien beschäftigt. Aber im Persönlichen zum Beispiel würde ich sagen, kann das ja auch ganz schnell kippen und man ist auf einmal dabei, nur noch in möglichen Katastrophen oder katastrophischen Zukünften zu leben, dass das zumindest eine Gefahr darstellt bei dem Thema.
Total, das ist eine Riesengefahr. Ich meine, die Menschen haben ja so auch schon Ängste, schon vor der Ukraine, vor dem Krieg, hatten viele Menschen viele Ängste, die sich in allen möglichen Symptomen geäußert haben. Also das ist jetzt nichts Neues. Was wir natürlich versuchen mit dem ganzen Zukunftsbildungsthema voranzubringen, ist, die Menschen schon stärker zu machen, darin unterschiedliche Zukünfte zu sehen und für sich auch auszuwählen und sagen, ja, ich habe das gesehen, das ist eine unerfreuliche Zukunft, ich gucke, was ich tun kann, damit das nicht stattfindet. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, also nicht in Defätismus zu verfallen, so, oh je, das wird alles immer schlimmer, früher war alles besser oder was auch immer für eine Erzählung man sich zurechtlegt, sondern ich habe auch die Möglichkeit, selbst hier was zu bewegen, was zu machen, was zu verändern. Mhm. Da versuchen wir schon auch immer Gelegenheit für Hoffnung zu geben, auch darüber, dass sie in jedem Projekt, was wir machen, auch Samen gelegt werden für Neues, was entstehen könnte. Das ist vielleicht, aber vielleicht, ich würde gerne noch ein bisschen größer gehen, weil das Entscheidende in Zukunft der Bildung ist auch, einerseits zu sehen, wir haben Wünsche, völlig klar, und die möchten wir natürlich realisieren, auch wenn es da vielleicht viele davon gibt. Und es gibt Dinge, die wir nicht haben wollen, die wir gerne verhindern möchten. Und wir wollen planen. Alles gut, brauchen wir, für gewisse Dinge muss es unbedingt sein. Was auch zusätzlich stattfinden kann, ist, dass wir einfach mal ganz offen sind für das, was da entstehen mag. Einfach mal zulassen, ohne irgendwie eine Intention zu haben. Ich will die Zukunft kontrollieren oder sogar kolonialisieren. Das ist auch so ein Begriff, den wir manchmal verwenden. Ich will meinen Willen meiner Zukunft aufdrücken, jetzt schon. Oder schlimmer oder heftiger, meinen Willen anderen Menschen aufdrücken. Wie gesagt, an manchen Stellen muss das sein, sonst können wir als Gesellschaft nicht funktionieren, wenn wir jeden Tag irgendwas Neues machen würden. Das ist völlig klar. Aber es ist auch möglich, nochmal breiter, offener zu gehen und sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, mir was zu wünschen oder zu planen, sondern ich gucke einfach mal, was da entsteht, wenn ich mit anderen Menschen über das Thema Bildung zum Beispiel rede. Das ist diese Emergenz-Idee, diese Innovations-Idee zum Teil auch, die nicht unbedingt zielgerichtet sein muss, wo ich dann erst hinten raus feststelle, ach, guck mal, da ist ja eine neue Idee, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich damit anfange mit der Idee, ob die was taugt oder nicht, ob ich die gut finde oder nicht. Das weiß ich noch gar nicht, weil sie ist ja neu. Ich habe noch gar kein Raster entwickelt, um diese Idee irgendwie einsortieren, bewerten zu können, sondern die ist einfach mal da. Und dafür finden wir in diesem Zukunftskontext das einfach auch wichtig, wenn die Gelegenheit da ist, auch dafür Zukunft immer einzusetzen.
Okay, also einfach um sich selbst ein bisschen zu öffnen und wegzukommen von diesem, ich muss jetzt versuchen, alles irgendwie genau vorherzusehen, zu kontrollieren. Und das ist ja auch was, das ist ja auch etwas, was man ja auch in der Gegenwart macht oder was ja auch Menschen zumindest schildern, dass es ihnen eine unglaubliche Entspannung gibt, dass sie einfach sagen, ich nehme erstmal an, was kommt und arbeite damit. Und das kann man natürlich auch schon auf mögliche Zukünfte hin machen. Also dass man einfach sagt, das ist erstmal das, was denkbar ist und das bewerte ich jetzt gar nicht, das ist einfach so, und es liegt vielleicht auch gar nicht jetzt super alles in meiner Hand, aber ich kann ja auch gucken, welche Weichen kann ich stellen. So.
Genau, oder ich gucke, da kommt irgendwas hoch, das ist jetzt, vielleicht gefällt mir das nicht, aber vielleicht kenne ich jemanden, für den das was sein könnte, für den ich die Idee weiterreiche, oder es gefällt mir jetzt heute gerade, oder ich kann heute noch einfach nichts mit anfangen, weil ich noch nicht andocken kann. Ich verstehe das Ding gar nicht, was da, oder die Idee, die da entstanden ist. Aber wer weiß, in 2, 3 Jahren begegnet mir irgendwas anderes und dann erinnere ich mich, guck mal, da war doch eine Idee, jetzt kann ich die wieder rausholen, jetzt passt das irgendwie zusammen. Diese Möglichkeit zu eröffnen, das macht Freude.
Ich finde es total spannend, weil das ist ja eigentlich ein Prozess, der sich, glaube ich, für viele auch fast so ein bisschen wieder natürlich erstmal anfühlt, mit dem man sich ja wirklich einlässt. Also so klingt, ich merke das ja an mir, ne? Meine Fragen waren ja gerade die ganze Zeit auf, geht es dann darum, irgendwas vorherzusehen? Es war ja immer so dieses, welche Intention, welcher Sinn? Und ich meine, das ist ja auch gerade in einem wirtschaftlichen Kontext und ich könnte mir vorstellen, auch irgendwie in einem, ich nenne es jetzt mal politischen oder Regierungskontext, ist es ja eigentlich nicht das typische Vorgehen, aber dann wirklich zu sagen, wir nehmen uns mal diese Offenheit raus und gucken mal, was kommt, ohne dass wir jetzt sagen, und das machen wir damit, das finde ich total spannend. Ich glaube, es ist total gut und auch wichtig, aber es ist, glaube ich, auch nicht einfach für jeden.
Das ist nicht einfach, weil es halt auch nicht gewohnt ist. Wir sind es halt gewohnt, immer Kontrolle zu haben, gerade hier in Deutschland. Wir sind ein Ingenieursland. Da passiert halt wegen A, passiert B und fertig ist. Da haben wir klare kausale Ursache-Wirkungszusammenhänge. So sind wir organisiert. Das ist ja auch alles gut. Das hat uns geholfen, hier materiellen Reichtum aufzubauen. Aber wir stellen halt immer öfter fest, dass es halt so nicht funktioniert. dass eben regelmäßig, wir hatten es ja diskutiert, regelmäßig Dinge passieren, die wir nicht vorhergesehen hatten, die wir nicht kontrolliert haben. Das ist im Unternehmenskontext, das ist im politischen Kontext, das ist eigentlich in jedem Kontext, dass wir feststellen, wir können Zukunft nicht hundertprozentig vorhersagen, sowieso, kontrollieren auch nicht, überblicken, verstehen auch nicht. Das heißt, diese Kompetenz aufzubauen, eben mit diesen unterschiedlichen Zugängen, wann prognostiziere ich, wann wünsche ich, welche Grenzen hat das und wann lasse ich einfach mal Zukunft mal so prickeln, perlen im Sektglas und gucke mal, was raussteht, weil irgendwas anderes rauskommt in der Zukunft, ganz oft.
Ja, okay. Und das ist, ich meine, gute Dinge dürfen ja auch einfach in erster Linie erstmal Spaß machen, ne? Und das ist ja auch einfach was, glaube ich, Spaß macht. Und daraus, genau, kann ja, wie du gerade gesagt hast, auch viel entstehen. Und wahrscheinlich ist es wirklich dieses Gleichgewicht aus diesen verschiedenen Bereichen, die es irgendwo alle brauchen. Du hast recht. Wir haben wahrscheinlich diesen prickeln Sektglas einfach mal laufen lassen Aspekt so ein bisschen vernachlässigt, ne? Also der wird, glaube ich, eher noch vernachlässigt, ist aber halt ein Teil des Ganzen, so verstehe ich
genau,
das.
Genau, es ist einfach ungewohnt, genau, wir haben das relativ wenig gemacht, das sehen wir auch ganz oft mit unseren Teilnehmenden auf den Veranstaltungen, das ist kaum jemand gewohnt, so zu arbeiten.
Dann lass uns doch mal da reingehen, also wie denn jetzt da gearbeitet wird. Das wäre das Stichwort Zukunft Labore, ne? Das ist ja so die Methodik, mit der ihr arbeitet. Magst du einmal erklären, was das eigentlich ist und wie das funktioniert?
Ja, total gerne. Also im Prinzip haben wir die meisten Elemente davon haben wir ja gerade schon diskutiert. So ein Labor ist in vier Phasen aufgebaut und in der ersten Phase geht es genau darum, das zu diskutieren, was wir gerade getan haben. Also zu Thema XY, sagen wir mal Thema Zukunft der Arbeit als Beispiel. Wir diskutieren mal alle gemeinsam, das ist auch entscheidend. Es macht nicht einer oder ich alleine im stillen Kämmerchen so eine Veranstaltung und nur meine Ideen, sondern wir diskutieren gemeinsam darüber. Was sind deine Erwartungen an Zukunft der Arbeit und was sind meine Erwartungen? Und das können wir auch mit 30, 40 oder 100 Leuten dann auch in kleinen Gruppen machen. Die machen wir erstmal sichtbar, diese Erwartungen, Prognosen vielleicht auch, also versucht man wirklich darauf zu fokussieren, wo bist du dir echt ganz sicher, dass das passieren wird, sagen wir mal im Jahr 2030 oder im Jahr 2040. Dann machen wir eine Gedankenreise in diese Zukunft hinein und wo bist du ganz sicher, dass du das sehen wirst. Das ist das eine in dieser ersten Phase und das andere ist, passend zu dem, was wir diskutiert haben, was wünschst du dir denn in diesem Jahr? Was würdest du denn gerne sehen in diesem Jahr? Und das bringen wir dann zusammen, erstmal die verschiedenen Wünsche sichtbar zu machen, quer über die Individuen und über die Gruppen und dann so ein großes Bild, großen Canvas von Wünschen und von Prognosen zu haben. Da kann man dann noch tiefer reingehen, die Wünsche unterscheiden sich ein bisschen von unseren Erwartungen. Woran liegt das denn? Was können wir denn machen, um die Erwartungen mehr mit unseren Wünschen übereinstimmen? Das ist alles machbar. Aber zunächst mal geht es einfach wirklich nur darum, dieses sichtbar machen. Und das passiert schon viel zu wenig, dass wir über diese Themen gemeinsam sprechen, sichtbar machen. Und dann kommt aus der Theorie, diese Theorie der antizipatorischen Systeme, die da dahinter liegt, dass jeder von uns eben diese Modelle von Zukunft hat. Und in den Modellen sind Annahmen natürlich ganz entscheidender Baustein. Das heißt, denen versuchen wir danach zu gehen. Das war auch schon kurz andiskutiert. Ja, warum erwartest du das denn? Was liegt denn da dahinter? Welche Kindheitsprägungen zum Beispiel liegen dahinter? Oder du hast es schon immer so gesehen. Was liegt hinter deinen Wünschen? Warum möchtest du das? Also suchen wir nach den Annahmen. So, das ist gut, wichtig. Da kann man auch schon viele Stunden oder Tage damit verbringen. Macht auch ganz viel Freude. Und was wir dann als nächstes machen, ist, was wir auch schon angedeutet haben, wir versuchen, die Leute einzuladen, mal anders zu denken in Zukunft. Das heißt, wir geben ihnen zum Teil eine, die wir gemacht haben, oder wir laden die Teilnehmenden ein, selbst eine, wir nennen es eine alternative Zukunft zu kreieren, wo Arbeit unter anderen Annahmen, in anderen Strukturen passiert, als das, was in dieser ersten Phase sichtbar gemacht wurde. Also da gibt es dann zum Beispiel, wir haben mal experimentiert mit einer Schwarmarbeitsstruktur, wie so ein Schwarmstarre, dass die Arbeit so organisiert ist, wo man nicht weiß, will ich das haben, ist es wünschenswert oder nicht, ist es wahrscheinlich oder nicht, darum geht es ja genau eben auch nicht in dieser zweiten Phase, das haben wir in der ersten Phase gemacht, sondern die Teilnehmenden lassen sich darauf ein, meistens, das mal mit Details zu befüllen. zu sagen, okay, wie sieht's denn ganz konkret aus in dieser alternativen Zukunft im Jahr 2030? Und das ist dann dieser öffnende Moment oder Katalysator für die Kreativität, wo man nochmal auf ganz neue, total verrückte Ideen kommt. Manchmal lassen wir die Leute dann eine Skulptur zum Beispiel bauen von dieser Zukunft, wo sie dann miteinander ins Gespräch kommen. Ah, guck mal, hier ist ein Element und da ist ein Element. Da haben sie unfassbar viel Spaß dran. Das ist auch so ein Kreativmoment. So, und das ist diese zweite Phase in einer ganz anderen, alternativen Zukunft, sich mal umzugucken. Ne? Nicht die anzunehmen, also das ist jetzt nicht unsere Zukunft, sondern einfach mal zur Übung, genau. Erkunden, umgucken, mit Details zu befüllen, selber die Kreativität, das auszugestalten. Und dann geht's in der dritten Phase zurück in die Gegenwart. Nachdem wir diese drei Zukünfte gebaut haben, geht's dann in der dritten Phase zurück in die Gegenwart. Und da fragen wir dann regelmäßig, okay, jetzt habt ihr euch mit diesen drei Zukünften beschäftigt, wahrscheinlich wünschenswert und diese alternative Zukunft. Was seht ihr denn jetzt in der Gegenwart, was ihr vorher nicht gesehen habt? Und welche neuen Fragen für die Gegenwart entstehen denn da draus? Das ist dieses ne, nochmal öffnende Moment. Ich sehe jetzt Dinge, die ich vorher vielleicht nicht gesehen habe. Und das ist manchmal recht anstrengend, weil eben so ein Riesenreichtum an Zukunftsvorstellungen jetzt sichtbar geworden ist. Da ist es schwer für viele Teilnehmende, sich dann zu fokussieren. Okay, was bewegt mich? Es ist natürlich auch was sehr, sehr Individuelles. Jeder sieht was anderes. Das ist wieder faszinierend. Und dann kann man sagen, okay, von diesen neuen Fragen ausgehend kann man sich überlegen, lassen wir es dabei? Weil diese Fragen dann auch handlungsleitend sein können nach so einer Veranstaltung. Das bewegt die Menschen ja, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt eine Frage zum Thema Führung oder zum Thema Arbeit. Im Englischen funktioniert das noch besser. Da kommt aus der Question, der Frage, die Quest, die dann im nächsten Schritt entstehen kann. Der kann man aber auch nachgehen. Also man kann dann auch sagen, okay, was bedeutet das jetzt konkret für unsere Arbeit in unserer Organisation oder in unserem Ministerium oder wo auch immer im nächsten Monat oder im nächsten Jahr? Was für konkrete Projekte, Forschungsaufträge, was auch immer können wir denn da kreieren, die versuchen, diesen Fragen nachzugehen? Oder auch welche Gruppen können wir bilden? Das ist auch manchmal auch ganz spannend, weil eben wie gesagt, jeder hat eine andere, sieht was anderes, hat eine andere Frage möglicherweise und stellt dann fest, hoppla, da hinten ist ja jemand, der hat eine ganz ähnliche Frage wie ich. Den kenne ich ja überhaupt nicht, habe ich noch nie gesprochen. Ja, lass mal rausfinden, warum kommt diese Person auf eine ähnliche Frage? Was ist da der Hintergrund? Und dann kann man auch Gruppen bauen und sagen, Menschen mit ähnlichen Quests, mit ähnlichen quasi Aufträgen für sich selber mal zusammenzubringen und gucken, was entsteht denn da noch da draus? Und das ist dann also die vierte Phase, dann das Handeln, etwas damit zu tun, mit den Ergebnissen, Erkenntnissen aus so einem Zukunftslabor. Das findet dann möglicherweise in so einem Labor statt oder dann auch im Nachgang, wenn die Leute selber sagen, ja, da war doch eine Idee, der will ich jetzt mal nach.
Okay, also wenn man das mal zusammenfasst, geht es im ersten Schritt darum, erstmal alles einfach sichtbar zu machen, was in den Köpfen ist, über die Zukunft, wünschenswert, wahrscheinlich, wie auch immer. Und im zweiten Schritt geht es darum, das alles zu hinterfragen. Also warum ist das so? Warum denkt ihr so?
Genau, das ist noch Teil des ersten
Schrittes. Ja, genau. Genau, also dann, also das einmal alles zu hinterfragen. Dann ging es darum, das eigentlich einmal zu brechen, indem man sagt, jetzt Moment, es waren vier Schritte und ich bin, glaube ich, jetzt gerade schon bei
Schritt. Du bist in der zweiten Phase, das nochmal weiter zu öffnen, über das hinaus zu gehen, was in der ersten Phase sichtbar gemacht wurde, was verankert ist in den Köpfen, und da nochmal den Horizont nochmal zu erweitern, was hinzuzufügen,
Also genau, also das war ja das Beispiel, wo du gesagt, wir konfrontieren euch mal mit einer Zukunft, auf die ihr jetzt noch nicht gekommen seid. So. Genau, das heißt, da geht's, das ist eigentlich eine Methode, die Köpfe weiter aufmacht und dann im dritten Schritt geht es darum, das alles nochmal zu überdenken, so ein bisschen in die Fragen reinzugehen, wo tut's weh, was fühlt sich irgendwie unstimmig an, wo bin ich mir nicht sicher, warum ist das heute so oder warum könnte das in der Zukunft so sein. Und dann im vierten Schritt geht es darum, und jetzt wirklich Handlungen davon abzuleiten, was können wir jetzt konkret tun, was ergibt sich daraus. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei diesem konkret tun, aber auch nicht darum, jetzt zu sagen, was können wir jetzt konkret tun, um irgendwie Zukunft XY zu erreichen, sondern was können wir jetzt einfach tun? Was wollen wir vielleicht auch ein bisschen genauer erkunden? Was wollen wir erforschen?
Das kann alles Mögliche sein in dieser dritten Phase. Das ist eine riesen Bandbreite. Es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Impulse für unsere Produkte. Wir sind irgendwie festgefahren, ein bisschen erstarrt in unseren Strukturen, in dem, was wir tun. Mhm. Wir tun das, was wir schon immer getan haben, tun wir ganz gut, aber das kann es nicht sein auf Dauer. Das heißt, sie suchen dann auch nach konkreten Impulsen, wie kann ich denn als Organisation flexibler, dynamischer werden? Das kann dann wirklich ein konkretes Produkt sein. Das kann aber auch sein, eine Strukturveränderung. Wie kann ich mehr Impulse von außerhalb aufnehmen, die ich bisher noch nicht gehört habe, die ich bisher nicht aufgenommen habe? Das kann auch sein. Das ist dann eher was Weicheres. Oder sage, okay, übermorgen bieten wir oder nächstes Jahr bieten wir dieses oder jenes Produkt an.
Geht auch. Ja. Spontane Frage, also du hast ja in deinem Buch auch über das Thema Gut Leben Digital geschrieben oder über das Projekt, wo es ja darum geht, eigentlich die Digitalisierung auch mal aus der Brille der Lebensqualität zu betrachten, und da sind ja diese ganzen Verfahren auch zur Anwendung gekommen. Mhm. Ich habe jetzt gerade, weil wir sind ja hier ein Podcast, Tech und Trara, es geht natürlich irgendwie auch immer um Technologien, und musst du sagen, ob das Sinn ergibt, das kann ich jetzt nicht einschätzen, dass wir das mal exemplarisch anhand eines Themas gemeinsam machen, also genau diesen Ablauf und natürlich so ein bisschen unter deiner Feder, aber dass wir uns irgendwie ein Thema überlegen, wo wir sagen, da könnten wir darüber nachdenken.
Ja, gerne. Also haben wir tatsächlich auch ein Zukunftslabor konkret gemacht zum Thema Zukunft der Digitalisierung. Mhm. Da können wir gerne, oder der größere Prozess, den ich vor ein paar Jahren gemacht habe, eben dieses Gut Leben Digital, wo ich verbunden habe, was du gesagt hast, den Lebensqualitätsdiskurs und den Digitalisierungsdiskurs. Da ging es mal ganz, ganz schlank auch darum, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und ihnen auch Zugang zu geben eben zu neuen Perspektiven. Das heißt, die Digitalpersonen, die da sehr tief drin sind in ihrem Diskurs und ihre Welt sehen, die mal einzuladen, guck mal, da gibt es Leute, die gucken auf Welt und auf Zukunft durch eine andere Brille durch, nämlich durch die Lebensqualitätsbrille. Habt ihr Lust, mal mit denen ins Gespräch zu kommen und vielleicht mal deren Brille aufzusetzen und mal gucken, wie sich euer Terrain dann so anfühlt und wie das aussieht. Und andersrum auch, ne, Lebensqualitätsleute, wo ich ja auch herkomme, bin ja kein genuiner Digitalexperte, die sich mit Digitalthemen ganz wenig beschäftigt hatten. Die einzuladen, okay, ihr guckt immer auf Lebensqualität, ihr guckt auf das Soziale, das Miteinander, alles gut. Wie wäre es denn, wenn ihr mal durch die Digitalbrille dann drauf schaut, auf euer Lebensqualitätsthema und darüber die beiden Diskurse zusammenzubringen? Das finde ich halt immer wertvoll, dass man nicht in seiner eigenen Blase sitzen bleibt.
Das fand ich auch ganz spannend, auch so im Vorfeld halt bei dem Thema wünschenswerte Zukunft, da hatte ich mich halt auch gefragt, wie ist denn das, wenn wir jetzt also auf dieselbe Zukunft gucken und einfach verschiedene Brillen aufsetzen, und dann ist es, um bei dem Beispiel zu bleiben, für die Digitalisierung sollte vielleicht total wünschenswert, aber für irgendwie die Leute, die das eher aus dieser Lebensqualitätsbrille betrachten, auf einmal gar nicht mehr. Und das kann man ja auch noch erweitern. Also ist vielleicht irgendwie wirtschaftlich erstrebenswert, aber auf einer anderen Ebene, auf einer sozialen Ebene nicht. Und wie geht man dann damit um? Und wahrscheinlich zielt sie dieses Projekt genau darauf ab, ne?
Genau darum ging es, im Idealfall wirklich Menschen miteinander ins Gespräch zu bekommen. Aha, du siehst das so, das ist ja interessant. Warum siehst du das so? Aha, oftmals kommt man dann auch bei sehr ähnlichen Themen raus. Also, ach ja, das stelle ich fest, das ist uns ja beiden total wichtig, was wir hier diskutiert haben. Oder man kommt nochmal auf eine ganz andere, neue Fragestellung. Das ist ja die dritte Phase von den Zukunftslaboren, die keiner von beiden vorher gesehen hat. Und jetzt stellt man fest, das ist ja was uns einzeln oder auch gemeinsam irgendwie am Herzen liegt, und geht dem Thema danach.
Okay. Ja, also lass uns das doch mal exemplarisch machen, vielleicht echt so zum Thema, einfach weil es naheliegend ist, Digitalisierung, könnten das auch so ein bisschen in diese Richtung Metaverse ziehen, also so die wirklich sehr, sehr vereinnahmende Digitalisierung, wobei das ja auch schon wieder eine der möglichen Zukünfte wäre, dass es dann so aussieht. Wie würden wir jetzt vorgehen? Also wir würden jetzt ja eigentlich erstmal anfangen, darüber zu reden, was wir denken, was passieren könnte.
Naja, erstmal brauchen wir Menschen, mit denen wir das diskutieren können. Also okay. Erstmal müssen wir gucken, wer hat überhaupt Lust, da mit dabei zu sein in so einem Gespräch. Das ist ganz, ganz wichtig am Anfang. Haben wir vielleicht auch einen Gastgeber, der einlädt dazu, mit dem wir das zusammen machen können, der auch eine Calling Power hat, der vielleicht Interesse dran hat, vielleicht auch eine Neutralität in der auf das Thema, der dadurch eine Glaubwürdigkeit hat bei vielen. Also im Englischen nennen wir das den Local Champion, im Deutschen den Gastgebenden, jemanden, der vielleicht auch einen physischen Raum zur Verfügung stellt und Netzwerke öffnen kann. Also wir brauchen Leute.
Okay, also ich dachte jetzt eher, dass wir beide das mal so exemplarisch machen, sozusagen. Also natürlich nicht so ein Mini-Zug. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn ergibt oder ob das den Sinn und Zweck total verfehlt.
Wir sind ein bisschen wenig für ein Labor, weil auch von der Rollenaufteilung nach dem Gastgeber kommen dann eben auch die Moderierenden, die Designer, das wäre dann ich in dem Fall. Ich würde das jetzt dann begleiten und einführen und sagen, warum treffen wir uns hier und dich dann oder dann die Teilnehmenden bitten, sich mal Gedanken drüber zu machen. Können wir gerne mal so tun, als ob wir mehrere sind oder die Zuhörenden auch einladen.
Gerne,
Oftmals geht es dann eben auch in ein Gespräch miteinander. Also fangen wir mal an. In einem Zukunft der Digitalisierung geht es zunächst mal darum, also wir haben einen Zeithorizont, sagen wir mal 2030. Tut sich ja viel innerhalb von 8 Jahren, ist ja viel in Bewegung. Das heißt, ich lade euch Zuhörenden, dich, Moritz, ein, erstmal Gedanken drüber zu machen, Moment Ruhe zu nehmen, sagen, bis jetzt im Jahr 2030 und du, kleine Gedankenreise in dieses Jahr hinein und es geht um das Thema Digitalisierung und jetzt überleg dir mal, was sind so die Dinge, wo du sagen würdest, da bist du dir ganz sicher, dass die im Jahr 2030 existieren werden, dass es da gewisse Strukturen gibt, dass es gewisse Beobachtungen gibt, wo du sagst, ja, da würde ich heute Geld drauf wetten, das ist ganz bestimmt so. Oder im Jahr 2030 sagen, ja, war doch klar, dass das so sein wird. Was sind das für Elemente, wo du sagen würdest, genau.
Also ihr, die gerade zuhört, macht das mal wirklich auch mit. Das ist, glaube ich, ganz cool und schreibt uns danach mal an tech-und-trara-netzpiloten.de, auf was ihr so gekommen seid. Und ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, wo ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird, ist dieses ganze Thema Authentifizierung. Also ich glaube, dass man, es kann sein, dass es in 8 Jahren noch nicht ganz so krass ist, aber dass dieses, ich muss mich irgendwo anmelden, ich muss meine Daten irgendwo lassen, Altersverifizierung, Accounts, dass das alles sehr viel zentralisierter stattfinden wird und dass das vor allen Dingen alles eingebettet sein wird. Also jetzt mal, wenn wir bei diesem ganzen Thema, eine Location muss wissen, ob ich da bin, ich habe ein Ticket oder so, dann muss ich nicht mehr mein Ticket vorzeigen, sondern habe ich halt mein Smartphone oder das entsprechende Gerät, was wir dann überwiegend nutzen, meine Smartwatch oder was ganz anderes, das ich mir tatsächlich gerade nicht vorstellen kann. Irgendwie ein Gehirnchip oder ein Implantat oder was auch immer und ich, einfach die Tatsache, dass ich da bin, es wird automatisch erfasst, es ist klar, die Person XY mit den und den Daten ist jetzt hier. Das ist zum Beispiel so eine Zukunft, die ich mir in 8 Jahren sehr gut vorstellen kann. Ich steige in ein Taxi und das Taxi weiß sofort, wer ich bin und der Taxifahrer weiß, wo ich bin und weiß im Idealfall schon, wo ich zu Hause bin und wo ich hin muss, weil ich das vorher schon angegeben habe.
Als wahrscheinliche Zukunft.
Also das halte ich für sehr wahrscheinlich,
ja. Das hältst du für sehr wahrscheinlich, genau, super. So, und jetzt können wir eben, weiß ich, über den Chat oder in einer größeren Veranstaltung gibt es dann eben viele Vorstellungen. Du hast wahrscheinlich auch noch andere Vorstellungen von Dingen, die du erwarten würdest. Und ich würde euch dann einladen, in kleinen Gruppen mal drüber zu diskutieren. Aha, die Vorstellung von Moritz und die von den anderen. Bringt die mal zusammen, stellt euch das mal vor, was ihr so erwartet. Und dann guckt mal, was da vielleicht noch fehlt, was ihr ergänzen möchtet. Und dann gucken wir quer über alle Teilnehmenden uns das eben an, was es da noch alles gibt. Also ich bin gerade in unser Labor gegangen zum Thema Digitalisierung, was wir vor ein paar Wochen gemacht hatten, wo zum Beispiel einige erwarteten, dass es kulturelle Parallelwelten geben wird, dass es unterschiedliche Blasen gibt, dass jegliche Form der institutionellen Kommunikation digital sein wird, dass wir andere Planeten erobern werden, dass fast nur noch Online-Konsum zum Beispiel geben wird, kaum noch Einzelhandel. Also solche Erwartungen, Holodecks, ganz, ganz viele. Das würden wir einfach sichtbar machen. Und das auch erstmal so stehen lassen und dann in aller Ruhe zur wünschenswerten Zukunft gehen und sagen, okay, jetzt mach vielleicht auch mal sogar die Augen zu und stell dir mal vor, du bist im Jahr 2030 wieder und jetzt ist es da so richtig, richtig klasse. Alle deine Wünsche, die du hast an Zukunft, insbesondere zur Digitalisierung, sind in Erfüllung gegangen. Schaust dich in deinen Gedanken ein bisschen um in dieser Zukunft. Machst vielleicht ein paar Bilder vor deinem inneren Auge. Ein bisschen Zeit braucht man dafür. Haben wir jetzt nicht so viel, um sich da wirklich rein zu fühlen, rein zu denken. Und dann kommst du zurück zu uns und malst vielleicht auch auf, was du gesehen hast in dieser wünschenswerten Zukunft. Vielleicht sind es auch nur Farben, die du gesehen hast oder Personen, Verhaltensweisen, vielleicht auch Gadgets, die du gesehen hast. Malst die auf oder schreibst das auf. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und dann baut ihr in euren Gruppen eine Collage vielleicht aus euren einzelnen Elementen und baut daraus eine Gesamtschau eurer Zukunft. Ihr müsst euch da nicht einig sein, ihr müsst nicht alle das Gleiche wünschen, darum geht es nicht, auch bei den Erwartungen nicht, geht nicht um Konsens und ihr macht das einfach sichtbar. Hast du was?
Ja, ich habe was tatsächlich. Das ging relativ schnell. Ich glaube, wünschenswert würde ich total finden, wenn wir Technologien nutzen, um Dinge, wie auch eben genannt, einfacher zu machen, Kommunikationswege zu erleichtern, sie aber, also in meiner Vorstellung, wirklich total im Hintergrund. Also es war voll viel Natur und sehr viel Grün, ohne dass man aber dabei sozusagen diese Vorteile des Ganzen irgendwie einbüßen muss. Also dass ich eben nicht auf einem Display irgendwas eingeben muss, sondern dass ich das vielleicht einfach einmalig getan habe und dann sind gewisse Dinge klar. Also ich kann gewisse Dinge schon im Vorfeld definieren. Also wenn ich nach Hause fahren möchte, dann weiß das Taxi, wo ich hin möchte. E-Autos sind sehr leise und vielleicht einfach ein bisschen grüner. Also dass wir das eher nutzen, um nicht Umweltprobleme zu, also in dieser Zukunft genutzt haben, sagen wir es mal, um Umweltprobleme jetzt vielleicht komplett zu lösen, aber um die natürliche Welt, sag ich mal, also die Natur stärker in den Vordergrund treten zu lassen und dass das alles ein bisschen, Züge sind leiser, Strom ist regenerativ, ich habe nicht immer ein Display dabei und trotzdem habe ich die Möglichkeit, gewisse Dinge digital zu lösen, also mir vielleicht eine Navigation irgendwie darstellen zu lassen auf einem ganz anderen Art von Display oder was auch immer.
Also ich höre, dass die Technik einen Schritt zurücktritt und Natur und auch in dem Labor, was wir noch nicht mal gemacht hatten, auch das Gemeinschaftliche in den Vordergrund. Das Menschliche, Gemeinschaftliche, Natürliche, das trat auch da sehr stark in den Vordergrund und die Technologie hatte eine dienende Funktion.
Genau, die Technologie ist dient und auch gar nicht jetzt irgendwie weniger advanced oder so oder vorangeschritten, sondern einfach nur, genau, dass die einfach Dinge verstärkt und Dinge verbessert und nicht Dinge übernimmt. Das war so meine wünschenswerte
Funktion. Genau, und das ist eben dann spannend, wenn du das, diese Art von Übung mit vielen Leuten machst und feststellst, oh Mensch, ihr habt alle die gleiche Vorstellung. Muss nicht sein, ne? Aber oder viele von uns haben die gleiche Vorstellung. Wir wünschen uns irgendwie alle, dass Technik eine dienende Funktion hat. Aha, wie krass ist das denn? Ja, und warum fokussieren wir uns in unseren Erwartungen vielleicht auf was anderes? Allein das ist spannend.
Ja.
Dann kann man auch nochmal eine Runde drehen und sagen und fragen, welche Annahmen sind für dich da sichtbar geworden in dieser Diskussion? Das braucht aber ein bisschen mehr Vorlauf, weil das nochmal auf eine tiefere Ebene geht. Und warum erwartest du vielleicht, welche Filme hast du geguckt, welche Sci-Fi-Bücher hast du gelesen, möglicherweise, die dich zu gewissen Dingen bringen oder welche familiäre Prägung hast du oder da gibt's
Kann ich mal kurz im Schnelldurchlauf zwei, drei Sachen zu sagen? Also ich glaube, für die wünschenswerte Zukunft ganz klar, als Kind war ich halt super viel in der Natur und habe aber trotzdem immer in der Stadt gelebt. Also ich war Pfadfinder und habe das halt immer total genossen. Und das ist zum Beispiel was, was mir jetzt total fehlt und was mir halt auch in dem urbanen Leben fehlt, was ich mir aber total wünschen würde eigentlich. Aber es ist halt immer noch so, dass urbanes Leben halt bedeutet, gut vernetzt zu sein und ländliches Leben bedeutet, das nicht zu sein. Deswegen daher das Wünschenswerte und die Erwartung. Das kommt tatsächlich einfach über die Entwicklung jetzt auch aus der Pandemie, würde ich sagen, weil da hat das für mich schon sehr stark angefangen, dass wir auf einmal mit unseren, wo hinterlasse ich meine Daten, wie, das hat ja einen extremen Schritt gemacht. Also ich kann mich in der Location über, ich kann in meiner Apotheke, bin ich da, ohne dass ich mit jemandem gesprochen habe und die wissen aber, dass ich da war und solche Geschichten. Ist jetzt nicht in der Tiefe, aber so kurz angerissen.
Genau, so angerissen. Und wenn du das eben mit mehreren Leuten machst und sagst, aha, ja, erzähl mal von den Gegebenheiten und so, ah, und ich habe Kinder und ich erlebe dieses und jenes zur Natur und all diese Diskussionen und wir überlegen, ob wir auf die Stadt, aufs Land ziehen und da hast du dann auch ganz, ganz intensive, tiefe Diskussionen, die sich daraus entspinnen können. Wenn du eben auf diese Ebene, auf durchaus auch eine persönliche Ebene gehst, was dann auch nicht unbedingt jedermanns, jeder Fraus Sache ist, dann im Podcast oder auch auf einer kleinen Veranstaltung diese persönlichen, privaten Erlebnisse, Prägungen zu teilen. Das heißt, das braucht da auch einen ganz sicheren Wohlfühlraum, wo sowas möglich ist, damit man eben auf so eine tiefere Ebene kommt.
Ja.
So, und dann machen wir erstmal eine Kaffeepause und lassen das erstmal sacken und verarbeiten das und dann kommen wir zurück und sagen, okay, jetzt guck mal, probieren wir nochmal weiter aufzumachen. Jetzt lade ich dich ein, mal in eine alternative Zukunft einzusteigen und vielleicht auch einen Tag zu improvisieren. Genau, das kannst du ja gleich mal machen. Einen Tag im Leben von Toni zu improvisieren. Er oder sie trinkt einen Kaffee und dann geht es weiter in einer Zukunft, die ich dir, die folgendes klingt, also wo wir Annahmen eben rausgenommen haben und ergänzt haben, eine andere Zukunft, die du ihr eben im Vorfeld euch vermutlich nicht vorgestellt habt. Die lese ich dir mal vor und dann kannst du mal gucken, ob du so eine Geschichte erzählen möchtest von Toni im Jahr 2030. Im Jahr 2030 haben die Menschen eine große Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber sich selbst, allen Lebewesen und ihrer Umwelt. Diese Wahrnehmungsfähigkeit können sie sowohl online als auch offline einsetzen. Und zweites Element, was anders ist, die Wirtschaft wird im Jahr 2030 von vielen kleinen Unternehmen bestimmt, die selten mehr als 10 Mitarbeitende haben. Also zwei Prompts, das eine die Wahrnehmungsfähigkeit, die kräftig gestiegen ist, und die Unternehmensgröße, die von kleinen Unternehmen. So, und jetzt, also in größeren Gruppen machen wir das dann so ein bisschen im Ping-Pong. Einer fängt an und dann erzählen dann die Geschichte. Also es ist ein Weg, um den Einstieg in diese alternative Zukunft einfach ein bisschen spielerischer zu gestalten, weil es schwer ist, weil es ungewohnt ist. Also Toni wacht auf, startet einen neuen Tag nach einem frischen Kaffee.
Okay, also schwierig. Also genau, ich würde sagen, er hat erstmal keinen Job, weil scheinbar ist ja die Wirtschaft von sehr, sehr wenigen Leuten eigentlich nur noch vorangetrieben. Das heißt, er hat eigentlich das Privileg, jetzt den Tag komplett so gestalten zu können, wie er das möchte. Und geht dann, glaube ich, erstmal einfach irgendwie joggen und trifft halt auf dem Weg, also macht erstmal eine Runde Sport, geht raus, trifft halt auf dem Weg ganz viele Leute und diese Wahrnehmung, das würde ich mir jetzt so vorstellen, dass das die Fähigkeit ist, irgendwie technologisch vielleicht auch ein bisschen gestützt, sich also andere Menschen wahrzunehmen im Sinne von deren Emotionen so ein bisschen besser spiegeln zu können. Also so hätte ich das jetzt interpretiert. Also das ist irgendwie
Das ist genau deine Interpretation. Ne? Hier gibt es überhaupt kein richtig oder falsch. Im Prinzip in der ersten Phase auch schon. Und hier erst recht nicht. Das ist eine neue Welt, die wir hier kreieren. Okay. Da kann es kein richtig falsch geben. Das ist deine Ausgestaltung. Was immer du siehst, ist das, was passiert in dieser Welt.
Okay, dann ist es das in meiner Ausgestaltung. Also dass das einfach die Fähigkeit ist, jetzt nicht irgendwie besser zu sehen oder so, sondern einfach das wie in so einem Schalter umzulegen und sagen, ich bin jetzt empathischer im Grunde. Also ich spüre jetzt besser Dinge nach. Und das, dann begegnet er halt Leuten und vielleicht pöbelt ihn noch irgendjemand an. Mhm. Und dann macht er halt genau das an und spürt, die Person ist gerade total wütend und es hat irgendwie einen total beschissenen Tag und vielleicht voll mit dem falschen Fuß aufgestanden und hat dann sozusagen die Möglichkeit, sich zu sagen, okay, muss ich nicht ganz so persönlich nehmen, und läuft dann so ein bisschen weiter und kriegt dann halt hier mal was mit, da hinten streiten sich vielleicht zwei und das spürt man dann halt auch total doll, schaltet das auch immer wieder aus, weil er merkt, jetzt gerade wird's mir ein bisschen too much. Genau, und dann geht er einkaufen, nachdem er vom Sport wieder da ist, das ist jetzt so mittags, würde ich sagen, und genau, geht dann einfach in Laden, da muss man natürlich jetzt nicht, gibt's keine Kassierer oder so, also er geht einfach rein und da sind halt Lebensmittel und diese Lebensmittel, das ist aber auch ganz klar von der Werbung her, also die stammen halt einfach von sehr wenigen Firmen, also sehr, sehr wenigen Großkonzernen, kauft dann halt das, was es gibt, weil so viel Auswahl ist gar nicht da, also es gibt nicht viel Angebot, es gibt eigentlich nur die Handvoll verschiedenen Marken und auch nicht jede Marke hat alles. Und das wird alles automatisch bezahlt und so. Er geht dann einfach raus. Das ist jetzt auch kein großes Thema, weil es ziemlich klar ist, dass das, was man als Mensch an Geld bekommt, die meisten arbeiten ja gar nicht, man kriegt halt alle so eine Art Grundeinkommen. Und das ist schon auch mit diesen Unternehmen so bemessen, dass das eigentlich auch hinkommt. Genau, und dann macht er sich was zu essen, guckt dann noch ein bisschen nicht Fernsehen, weil die Leute haben alle Zeit und dieses ganze Creator-Influencer-Ding ist einfach, jeder kann halt Sendungen machen und das machen halt auch alle und dadurch ist das Angebot super vielfältig und riesig. Niemand verdient damit Geld und alle machen tatsächlich auch nur noch das, worauf sie, oder die meisten, worauf sie Bock haben, weil es für sie nicht mehr wichtig ist, dass das irgendwie am Ende finanziell was einbringt, weil das schon geregelt ist. Und dann geht er pennen, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen.
Ja, cool. Ich meine, ich hatte das nicht deutlich genug vorgelesen. Also die Idee war eine sehr kleinteilige Wirtschaft, dass kein Unternehmen kaum ein Unternehmen mehr als 10 Mitarbeiter hat. Aber das Spannende war jetzt, dass du hinten raus bei einer sehr kleinteiligen Struktur selber rausgekommen bist. Ne? Du hattest im Leben, beim Einkaufen warst du bei Großkonzernen noch und im Entertainment warst du sehr, sehr kleinteilig wieder. Mhm. Ne? Und da kann man auch nachgehen. Okay, warum schwinge ich da so hin und her? Mal sehe ich das eine, gut, das war eben angenommen vorgegeben und dann bist du aber doch woanders rausgekommen in deinem Zukunftsbild.
Ich glaube, wenn ich das jetzt gerade so rekapituliere, es war ja wirklich komplett improvisiert, dann hängt das viel damit zusammen, in diesem Szenario sind ja so die Grundbedürfnisse einfach gedeckt. Es gibt Essen, es erfordert nicht viel Überlegung, was kaufe ich jetzt, von welcher Marke, ich muss mich damit nicht viel beschäftigen, weil es gibt gar nicht so viel Angebot, ich habe mein Geld, es ist alles, ich kann machen, was ich will. Und in diesem letzten Ding, da geht es ja darum, jeder kann machen, was er will und kann halt auch auf einer arbeitenden Ebene machen, was er will. Und ich glaube, das sind einfach Wünsche, die ich habe. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich das genau so machen wollen, dass ich denke, okay, ich muss, alles, was ich tue, kann ich tun und ich muss mich nicht mehr darum sorgen, ob ich damit jetzt genug Geld verdiene oder nicht, sondern ich kann es einfach machen und dem nachgehen. Und ich glaube, daher kam diese Interpretation.
Ja. Total. Und das ist passiert immer und immer wieder, dass wir auch, das ist völlig menschlich, dass wir versuchen dann doch, oder dass wir in Versuchung geführt werden oder uns selbst in Versuchung führen, über wünschenswerte Zukunft zu sprechen. Ne? Mhm. Das ist einfach schön. Das macht viel, viel mehr Freude. Mhm. Und das ist dann unsere Aufgabe dann als Moderierender auch zu sagen, okay, bist du noch in der Zukunft, die ich vorgegeben hatte? Mhm. Oder bist du jetzt wieder zurück in deinen Wünschen, die wir vorhin diskutiert hatten? Und dann sagen, probier mal. Und dann stellen wir oftmals noch Fragen. Also diese Impro-Übung war ja nur zum Warmwerden. Man kann dann auch viel tiefer reingehen mit kausalen Mehrebenenanalyse zum Beispiel, wo ich dann über Schlagzeilen gehe. Welche Schlagzeilen siehst du zur Zukunft der Digitalisierung in dieser Art Zukunft? Oder wer gibt da den Ton an in Sachen Digitalisierung? Wer sind die Akteure? Was sind die Strukturen, die dahinter? Welche Regeln und Rahmenbedingungen existieren? Also da kann man dann viel analytischer tiefer gehen bis zu den Werten und Mustern, die die Gesellschaft hat, die da drunter liegen. Oder dann irgendwelche Slogans, die das Ganze nochmal zusammenfassen, was du da siehst. Also da kann man dann auch nochmal tiefer bohren.
Ja, aber es ist spannend. Es macht tatsächlich sehr viel Spaß. Und jetzt im nächsten Schritt würden wir jetzt anfangen, gewissen Fragen noch mal ein bisschen tiefer nachzugehen, genau, die sie jetzt entstanden sind. Ne?
Jetzt hast du ein Bild kreiert von deinen Erwartungen, du hast ein Bild von deinen Wünschen kreiert, von in dieser alternativen Zukunft hast du dich ein bisschen eingerichtet. Du hast natürlich dann in einer größeren Veranstaltung auch gesehen, was haben denn die anderen für Wünsche und für Erwartungen? Kollidiert das möglicherweise mit deinen? Ergänzt das? Sind da Dinge, wo du sagst, aha, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ihr das sagt, ist ja spannend. Und die alternativen Zukünfte, und dann laden wir dich ein oder auch in kleinen Grüppchen, zu sagen, wir legen das jetzt alles nebeneinander und gucken mal, was ist da irgendwas offen? Gibt es da irgendwo ein Unwohlsein? Gibt es da etwas, was völlig überraschend ist für dich? Etwas, an dem du vielleicht ein bisschen länger dran rumkauen möchtest, was dich bewegt, was dich irritiert hat, da zwei Dinge nachzugehen und zu versuchen, die dann in eine Frage zu formulieren. Ich finde, Fragen finde ich wahnsinnig wichtig und wahnsinnig spannend. Kraftvolle Fragen, wo eben das Ergebnis nicht schon von vornherein klar ist. Und wo vielleicht auch der Anstoß entstehen kann für noch größere, noch bessere Fragen, die natürlich für dich relevant ist. Ich versuche immer einzuladen, eine Frage zu formulieren, die dir echt schwerfällt zu formulieren. Hatten wir vorhin auch kurz, weil du die Begrifflichkeiten vielleicht auch noch gar nicht hast. Weil dann ist es nämlich echt neu, wenn du die schon zigmal gehört hast irgendwo und genau klar formulieren kannst, dann ist es vielleicht nicht neu. Aber wenn du dich unwohl fühlst dabei und sagst, oh Gott, was denken die anderen darüber, wenn ich so eine Frage stelle? Die halten mich ja alle für völlig verrückt oder ein bisschen einfacher. Kein Mensch wird mich verstehen. Kein Mensch weiß, wo das Ding herkommt. Dann ist es wahrscheinlich eine echt spannende neue Frage. Die versuchen wir dann bei der Gelegenheit einzusammeln. Da was hast.
Ja, es wären so zwei. Ich bin mir da noch nicht so, es fällt mir nämlich tatsächlich ein bisschen schwer zu formulieren. Also das eine wäre, glaube ich, was dazu führen könnte, dass wir in so einer wahnsinnig kleinteiligen Wirtschaft landen. Also, wie das passieren kann, wodurch das passieren kann, so in die Richtung. Und das andere wäre so auch im selben Kontext, wie man dafür sorgen könnte, dass uns das nicht komplett irre macht. Also, weil ich finde, ich habe gemerkt, dass ich finde die Vorstellung ganz anstrengend. Ich finde es jetzt teilweise schon anstrengend, dass es für alles 1 Milliarde Marken gibt und man sich irgendwie zwischen 1000 Sachen entscheiden muss. Und dann kriegt man ja auch noch so viel Werbung für alles und das, also wie man verhindern kann, dass wir da in so einer völlig absurden Überforderung irgendwie landen.
In der Zukunft.
In der Zukunft, genau. Was man dafür tun kann, dass das vielleicht nicht passiert oder wie man dafür sorgen kann, dass wir damit auch besser umgehen können. Also das wäre ja auch eine mögliche Frage.
Genau. Und eben handlungsrelevant schon für die Gegenwart. Du hast ja gerade auch angedeutet, das ist ja auch in der Gegenwart schon ein Thema.
Ja.
Ein riesiges, diese Überforderung. Das heißt, du siehst jetzt nach diesen Diskussionen über diese drei verschiedenen Zukünfte, siehst du das als wahrscheinlich hast du vorher schon auch so dieses Gefühl gehabt, vielleicht hast du das auch schon mal artikuliert, dass diese Überforderung vielleicht ein Thema ist, aber das siehst du vielleicht jetzt nochmal klarer durch die Übung, die wir gerade gemacht haben, und nimmst das vielleicht mit dir mit oder findest eben andere in so einer Veranstaltung, die sagen, ja, dieses Überforderungsthema, das treibt mich auch schon ewig um. Oder das sehe ich jetzt erst, wie relevant das ist, dass es darum eigentlich geht, dass alles andere sind technische Elemente, auch gut und wichtig, kümmern sich Leute drum, aber dieses Überforderungsthema, das ist das, wo ich jetzt die Bedeutung ganz anders erkenne als vorher. Und dann tut ihr euch zusammen und macht was draus.
Ja, das ist, glaube ich, richtig gut gewesen, dass wir das einmal so durchgespielt haben, weil ich glaube, jetzt habe ich so richtig verstanden, worum es dabei geht. Also, und ich war jetzt ja wirklich nur Light-Version, ne? Aber so ein bisschen besser verstanden, worum es dabei geht und was auch so der Nutzen ist, weil das hat mir jetzt auf einer Ebene total Spaß gemacht. Also also auch großes Kompliment an diese Methode und an diese Vorgehensweise, weil ich glaube, jetzt haben jetzt auch die HörerInnen so ein bisschen besser gecheckt, so was ist das, was passiert da und wie denkt man da? Also ich hoffe wirklich, dass ihr das mitgemacht habt, und wenn ihr das jetzt nicht mitgemacht habt, dann schreibst du ja, glaube ich, auch in deinem Buch dann auch die Einladung, das auch mal im privaten Kreis zu machen. Also schnappt euch irgendwie mal 10 Freunde und macht genau das.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Oder kommt mal zu uns rum und erlebt das mal bei uns, weil das ist wirklich, ich bin da ganz bei dir. Wenn ich das versuche zu erklären, irgendwie rational und die Theorie dahinter zu erklären, dann sage ich, oh ja, mag ja sein. Aber das Erleben ist einfach eine ganz andere Nummer.
Ja.
Und das ist das Erleben am Anfang, denken sie, oh Gott, wo führt das jetzt hin? Also ich sage, mir darüber Gedanken machen und darüber, oh ja, ja, das tut oh, schwer. Und jetzt nochmal eine andere Zukunft, oh ja, 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 nochmal mehr. Und am Ende sind eigentlich jedes Mal alle total begeistert. Oh wow, sowas habe ich ja noch nie mitgemacht. Das ist ja so wertvoll, das ist so öffnend. Ich sehe so viel mehr und ich verstehe jetzt natürlich auch den Fluss, warum erst diese Basis gelegt wird. Die braucht es einfach zuerst, diese Annahmen oder die wahrscheinlich wünschenswerten Zukünfte sichtbar zu machen und dann diese Irritation, diesen Katalysator, diesen öffnenden Moment und dann kommen Dinge hintenbei raus, die ohne das nicht stattgefunden hätten.
Ja, also ich glaube, das hat es jetzt nochmal richtig gut verdeutlicht. Ich meine, wir haben jetzt diesen Handlungsebene, die haben wir jetzt ein bisschen abgekürzt, aber das wäre jetzt ja dann der nächste, was kann man jetzt tun? Man könnte zum Beispiel anfangen, irgendwie, also noch sowas wie Adblocker in sehr viel umfassender und sehr viel besser zu entwickeln. Das wäre ja zum Beispiel eine mögliche Handlung.
Zum Beispiel. Oder ich gucke immer gerne erstmal rum, was gibt's denn da schon? Wer
genau.
beschäftigt sich denn mit diesem Thema ohnehin schon? Gibt's da was Spannendes, was ich selber einsetzen kann, was ich weiter verbreiten kann? Brauchen die vielleicht Unterstützung? Haben die Ideen, die noch nicht umgesetzt sind?
Ja.
Sowas. Das ist auch ganz oft, man merkt, was es alles schon gibt da draußen an Ideen und Aktivitäten. Vieles muss auch nicht komplett neu gedacht werden von Anfang, sondern vieles ist von anderen Leuten auch schon mal gedacht und zum Teil auch gemacht worden, was total schön, total entspannend finde ich das immer. Das musst nicht alles du machen, das musst nicht alles du organisieren, weil du es jetzt siehst, sondern baust auf dem auf, was andere schon gemacht haben.
Ja, das stimmt. Dann liegt nicht so die ganze Last auf den eigenen Schultern so, ne? Sondern da hat man noch, merkt man, dass es da schon Bestrebungen gibt. Ja, ey, cool. richtig komische Abbinder. Ja, ey, cool. nee, aber das hat mich jetzt echt so ein bisschen, also das hat mich jetzt echt irgendwie in eine coole Stimmung gebracht. Und tatsächlich sehe ich aber gerade, wir reden schon seit über einer Stunde und müssen so langsam mal das Ende dieses Podcasts einläuten. Aber ich würde dich gerne noch mal kurz in unsere, sozusagen, jetzt hast du ja was mit mir gemacht, jetzt mache ich noch mal was mit dir. Das aber nicht so tiefgehend ist, sind so zwei Kategorien, die wir jede Woche abfeuern sozusagen, und wo es in der ersten Kategorie, dem Tech Changer, darum geht, dass wir das ganz spannend finden. Es gibt ja eigentlich für jeden von uns so ein Gadget, ein Tool, eine Software, was auch immer, die so ein Game Changer war. Also man sagt, das hat für mich so richtig grundlegend was geändert, wie ich lebe, arbeite, also wo wir eigentlich eher in die Vergangenheit gucken als in die Zukunft. Gibt es da was für dich?
Also etwas, was jetzt komplett das Leben umgestülpt hat, weiß ich nicht, aber natürlich durch Corona, dadurch, dass wir alle online gegangen sind und wir natürlich viele unserer Veranstaltungen und Labore online gemacht haben, die große Entdeckung und das Wahnsinnswerkzeug, was ohne das ich vielleicht kaum noch leben kann oder nicht arbeiten kann, ist Miro als Whiteboard. Das nutzen wir rauf und runter für Teamsitzungen und für die Labore, wo ich insbesondere die Momente faszinierend finde, wenn da 30, 40 Leute gleichzeitig drin arbeiten. Also wir stellen eine Aufgabe, teilt mal eure Erwartungen über Thema XY, über die Zukunft und alle schreiben da gleichzeitig drin oder alle kopieren gleichzeitig ihre Bilder wünschenswerter Zukünfte des Themas da rein. Und ratzfatz hast du einen wahnsinnigen Reichtum, den du versuchen musst im Nachgang ein bisschen zu sortieren, zu organisieren, das ist dann eine Herausforderung, aber das geht halt on-site, geht das halt nicht. Ich kann nicht 30 Leute gleichzeitig an einem Flipchart schreiben lassen.
Ja, das stimmt. Ja, cool. Also das Miro ist super. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal benutzt für ein paar Projekte und so. Das ist schon echt richtig geil. Das kannst du ja auch super vielfältig einsetzen. Also da kannst du ja alles drin machen. Da kannst du wahrscheinlich auch Brettspiele drin spielen, wenn du dir das schlau genug überlegst.
Ich muss auch nochmal ein Training, glaube ich, machen, weil ich auch da jetzt eingeschränkt bin in den Funktionalitäten, die ich nutze. Da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, was auch geht.
Okay, kommen wir direkt zur zweiten Kategorie. Das ist die Empfehlung der Woche. Wir haben ja so unterschiedliche Gäste hier, dass es einfach total Sinn macht, sich von denen immer mal wieder Empfehlungen ab. Und das darf sich jetzt auch völlig vom Thema lösen. Das darf auch was ganz Privates sein, was dich persönlich begeistert hat in der letzten Zeit. Gibt es da was, wo du gesagt hast, das hat mich irgendwie, ja, vom Hocker gehauen?
Was mich vom also ich bin natürlich versucht, unsere Zukunftslabore zu empfehlen. Das ist halt das, was mich immer begeistert. Das auf hatten wir Fall. Ja aber schon, genau. Ja. Das einfach mal auszuprobieren, zu erleben. Ansonsten vom Hocker gehauen, naja, ich meine, das, was uns alle bewegt im Moment, ist halt der Ukraine-Krieg. Und diese Ukrainer, die sind einfach sowas faszinierend, vom Präsidenten bis quer durch die Bevölkerung. Das ist so ein sprachlos ist man da, steht man dann davor und diesen Mut, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das könnte.
Ja.
Unfassbar.
Ja, das ist wirklich, also das ist irgendwie, das ist eine total schreckliche und vor allen Dingen auch total absurde Situation, in der man damit momentan ist. Wenn man irgendwie auf der einen Seite macht man alles so normal, auf der anderen Seite schwebt das ja so komisch über einem. Bei mir hat es auch bei mir selber ein total schlechtes Gewissen ausgelöst, weil ich gedacht habe, dass, also es gab in den letzten 10 Jahren gab es ja überall mal Kriege und wir hatten auch davor Flüchtlingsströme und jetzt begreife ich erst, was das bedeutet. Und das meine ich überhaupt nicht so whataboutism-mäßig, sondern ich habe für mich gedacht, oh krass, ich habe mich selber so ein bisschen empathielos gefühlt, dass mir das vorher nicht schon bewusst geworden ist, wie schlimm das eigentlich ist, weil es halt, also mir war das natürlich kognitiv irgendwo bewusst, aber jetzt erreicht es einen emotionaler halt irgendwie nochmal stärker. Meine Empfehlung knüpft da dann tatsächlich dran an. Es gibt einen Podcast, den finde ich ganz gut, von Hazel Burger und Thomas Spitzer. Das sind beides Comedians, die arbeiten zusammen, die sind auch verheiratet. Der Podcast heißt auch nur verheiratet. Und die haben jetzt in der letzten Folge, die am Montag rausgekommen ist, haben die eine Folge über Krieg reden. Da sprechen sie halt genau darüber. Also sie meinen auch selber, sie sind jetzt keine Journalisten, also sie werden jetzt nicht diese Lage einordnen. Aber die haben total cool und elaboriert über diesen Umgang mit so einer komischen Situation halt gesprochen, wie sie das sehen, wie sie damit umgehen, was daran schwierig ist, wie man jetzt vielleicht das irgendwie zusammenbringen kann, also auf der einen Seite irgendwie ja sein Leben leben, auf der anderen Seite auch nicht, die Demokratie, in der man ist, wertschätzt und so weiter und so fort. Das ist total cool, weil es einfach die Gedanken so ein bisschen anregt, wie setze ich mich jetzt eigentlich mit diesem Thema auseinander, was sollte ich jetzt tun, wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht nichts tun kann, weil, ne, ich habe vielleicht kein Geld zum Spenden, ich habe keinen Wohnraum, was kann ich machen? Also es ist echt eine sehr, sehr gute Folge, die ich in dem Kontext empfehlen kann.
Ja, super. Und vielleicht, wahrscheinlich haben die auch drüber gesprochen, was bedeutet das denn für uns in der Zukunft? Gibt es vielleicht auch die eine oder andere Lehre, ohne jetzt mit dem moralischen Finger rumzulaufen? Aber es gibt ja so ein paar Sachen, die wir uns vielleicht jetzt alle auch aufschreiben sollten und an die Wand hängen sollten. Das, was uns jetzt so richtig bewusst wurde, dass wir das nicht wieder vergessen.
Ja, doch, haben sie auch. Also so Dinge wie, die man jetzt sozusagen für sich da so, komisch das auch klingt, positiv rauszieht. Das waren Sachen wie, dass man auf einmal sehr viel stärker zu schätzen weiß, in was für einem privilegierten Land man eigentlich lebt. Das auch zu genießen und auch, also sie meinte, und das fand ich auch ganz cool, hat jetzt irgendwie für sich so gedacht, ich möchte meine Zeit nicht mehr mit Menschen verschwenden, wo ich das Gefühl habe, das saugt mir eigentlich nur Energie. So, weil, und das war so ein Ding. Also ja, kann ich sehr empfehlen, ist sehr hörenswert auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich für die heutige Folge durch. Natürlich, wir packen die Links zu dir und auch zu den Zukunftslaboren, wie man da rankommt, alles in die Shownotes. Und ansonsten schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt. Schreibt uns auch gerne, was vielleicht eure wünschenswerten Zukunft in unserer kleinen Therapiesitzung, in unserer kleinen Übung heute waren. Also da tretet auf jeden Fall gerne in Kontakt mit uns. Ich weiß nicht, auch gerne mit dir direkt. Hast du eine E-Mail-Adresse, die du so einfach rausgibst für solche Anfragen?
Ja, klar. Unsere @zukünfte, also klassisch Vorname, Punkt Nachname, @zukünfte mit ue.net.
.net, okay.
Webseite und E-Mail.
Sehr gut. Packen wir auch nochmal in die Shownotes auf jeden Fall. Und dann sage ich wirklich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannender Ansatz, an dieses Thema mal ranzugehen. Ich habe das sehr genossen und ich hoffe, dass es dir auch Spaß gebracht hat heute.
Ja, total. Vielen Dank auch für die spontane Idee, mal ein Labor mal auszuprobieren, damit du es erleben kannst. Und sehen kann, was da passiert. Danke.
Sehr, sehr gerne. Und an euch da draußen natürlich auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Tech und Trara auf Twitter oder Netzpiloten auf Twitter, Instagram oder LinkedIn. Ansonsten E-Mail-Adresse habe ich genannt. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Folgt den Podcast auf den entsprechenden Plattformen, Spotify, iTunes. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Tschüss, Stefan, und tschüss, ihr da draußen. Bis dann.
Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.